Und Gnade, was wir in Deutschland so übersetzt haben, ist natürlich in der Bibel in Hebräisch geschrieben und in Griechisch. Und ich finde das immer ganz spannend, mal zu gucken, wie ist das denn in diesen Sprachen und was verbirgt sich denn hinter dem Wort Gnade, das uns Luther so mitgegeben hat bei der Bibelübersetzung. Und mein Mann kann die Worte natürlich viel besser aussprechen, die griechischen wie ich. Und im Hebräischen, also im Alten Testament, wird für das Wort Gnade Hen und Hesed benutzt. Und das bedeutet Gunst, Zuneigung, Freundlichkeit, Wohlwollen, Barmherzigkeit, Güte, Liebe, Anmut und Schönheit. Und all das verbirgt sich hinter dem Wort Gnade. Und all das möchte Gott, dass wir das an diesem Ort der Gnade finden. Und im Griechischen wird das Wort Charis benutzt. Und das steht auch für Anmut und Lieblichkeit, auch für Huld und Wohlwollen, aber auch noch für gnädige Fürsorge. Da erweist mir einer Gunst und Fürsorge. Da tut mir einer eine Gnadentat. Und einer gibt mir Gnadengaben. Und deswegen bedeutet das Wort auch Dank. Das alles möchte Gott an diesen Ort sich entfalten lassen. In der Theologie war Gnade erst so eine Sache. So eine Sache, die man tut, so eine Sachebene. Und ein Theologe hat das in etwas Personales gebracht. Er hat gesagt, Gnade ist die Selbstmitteilung Gottes. Und meinte damit, dass Gott selbst sich den Menschen schenkt. In seinem Wort, in seinem Sohn Jesus Christus, in seinem Heiligen Geist, der in uns lebt und wirkt. Also Gnade bedeutet die personale Gemeinschaft und Freundschaft mit Gott. Am Ort der Gnade habe ich also Teil an der persönlichen Gemeinschaft mit Gott. Ich bin sein Mitbewohner, ich bin sein Hausgenosse. In Epheser 2 steht, und Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hausgenossen waren zur Zeit Luthers so die Menschen, die mit im Haus gelebt haben, also die Ehepartner, Ehepartnerinnen, die Kinder, eben alle, die in diesem Haus gelebt haben. Und hier wird uns deutlich gemacht, wir gehören zu dieser himmlischen Hausgemeinschaft. Die Atmosphäre in diesem Haus, die Atmosphäre, wie Gott diesen Ort füllt, diesen Ort der Gnade. Und da kommen wir ja wieder zu diesen Wortbedeutungen von Ate und Ente, ist ein Ort, wo es Zuneigung gibt, wo es Freundlichkeit gibt, wo es Liebe gibt, wo es Wohlwollen gibt, wo es Barmherzigkeit gibt, wo es gnädige Fürsorge gibt, wo es Anmut gibt, wo es Schönheit gibt. Da gibt es einen, der uns eine Gnadentat tut und einen, der uns Gnadengaben gibt. Und so entsteht eine Atmosphäre der Dankbarkeit. Und wisst ihr, an diesem Ort, da bin ich gerne. Wo mit mir so umgegangen wird, da möchte ich gerne sein. Und wo Menschen so miteinander umgehen, da fühle ich mich wohl. Für mich ist ein Tisch so ein Symbol für diese Hausgemeinschaft. Hier vorne ist ja der Altar, auch ein Tisch, der uns daran erinnern will, Gott lädt euch ein an diesen Tisch, er lädt euch ein in diese Hausgemeinschaft. So ein Tisch steht für mich, bedingt durch meine Familie natürlich, in der ich groß geworden bin, für Zeit. Meine Eltern haben beide viel gearbeitet, aber wir haben zusammen gegessen. Und wir saßen oft anderthalb Stunden am Tisch. Und da hat jeder erzählt, was ihn gerade so bewegt. Lustiges, Trauriges, Fröhliches. Da haben wir über die Politik geredet. Da wurde drüber nachgedacht, wie ist das mit Tschernobyl? Und ich habe meinen Eltern schwierige Fragen gestellt und habe sie herausgefordert, über ihren Umgang mit den Ressourcen der Welt nachzudenken, das, was mein Sohn heute mit mir macht. Da wurde über die neuesten Kinofilme geredet. Da haben wir Fragen stellen dürfen und meine Eltern waren bereit zu antworten. Meine Eltern waren immer lernbereit und diskussionsbereit. Meine Mutter hat sich für Geschichte interessiert und hat mir geschichtliche Zusammenhänge aufgezeigt über die Dinge, die so geschehen in dieser Welt. Ich habe Regeln hinterfragt, die sie aufgestellt haben, und sie haben sich hinterfragen lassen. Und genau zu so einem Tisch lädt Gott uns ein, und ich weiß nicht, ob ihr und ob ich diesen Tisch oft genug aufsuchen. Oft reden wir doch mit Gott irgendwie wie in so einem Monolog. Aber Gott möchte mit uns reden wie an so einem Tisch. Bei ihm darf ich mein Herz ganz zeigen. Und das ist das, was wir auch in den 10 Jahren versucht haben, euch unser Herz zu zeigen. Zu zeigen, wie wir leben, wie wir sind und was uns bewegt und in dem Ganzen ehrlich und authentisch zu sein. Und nicht immer nur ein Keep Smiling Face zu machen und sagen, alles ist gut und Gott ist gut. Ich liebe diese Tischgemeinschaft, weil ich mit Gott diskutieren darf. Und natürlich ist so eine Tischgemeinschaft auch immer herausfordernd. Es ist nicht so, dass Gott mich da immer nur beschenkt. So ist das ja mit Eltern auch nicht. Ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern, da war ich in der Grundschule und es gab so einen umständlichen Weg zur Grundschule und es gab so eine Abkürzung über die Wiese und an der Grundschule wieder den Berg hoch, auch über die Wiese. Es war so ein Trampelpfad und es hatte wochenlang geregnet und meine Eltern meinten so, es ist jetzt vielleicht sinnvoll, diesen weiteren Weg zu nehmen, weil der halt schön geplättelt ist und so, ne? Aber ich war schon immer nicht gerne gehorsam und bin natürlich diesen anderen Weg gegangen und habe ewig für diesen Weg gebraucht, weil das ging, war im Schwarzwald, das ging so den Berg runter und so wieder hoch und es war ziemlich matschig und rutschig und ich sah danach nicht sehr schön aus und musste auch ziemlich lange Schuhe putzen. Und wisst ihr, so ist es ja manchmal auch, wenn wir am Tisch sitzen mit Gott und mit ihm reden, dass er uns herausfordert. Und vor ein paar Wochen saß ich mit Gott so am Tisch, als diese Anfrage kam, ob wir nach Neumünster gehen, mein Mann nach Neumünster gehen möchte. Und ich so gedacht habe, Gott, wieso soll ich von einer Gemeinde weggehen, um in eine andere Gemeinde zu gehen, da sehe ich keinen Sinn drin. Wieso sollen sich all meine Kinder entwurzeln und wieder neu anfangen, ich sehe keinen Sinn drin. Und ich saß am Tisch mit ihm und habe mit ihm diskutiert und habe gesagt, sehe ich keinen Sinn drin, überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du das willst, dann brauche ich richtig deutliche Zeichen. Bin normalerweise nicht so ein Verhandler, aber in der Situation habe ich gedacht, ich will nicht. Und wenn du das willst, dann musst du mega deutlich reden. Und ich habe ein Vlies ausgelegt, ich weiß nicht, ob ihr Gideon kennt, der hat immer so Vliese ausgelegt und mal mussten sie nass sein, mal mussten sie trocken sein. Ich habe natürlich jetzt kein Stück Stoff hingelegt, sondern ich habe gesagt, wenn das und das so und so passiert, dann weiß ich, dass du das willst. Und ich hatte so 3, 4 Vliese ausgelegt und Gott hat sie immer so nach und nach beantwortet, dass ich gemerkt habe, okay, er will wohl, dass wir da hingehen. Und dann habe ich aber gesagt, aber Gott, ich will nicht. Und dann habe ich mit der Freundin geredet und die hat zu mir am Telefon gesagt, Tina, wie viel getrocknete Fliese brauchst du noch, bis du gehorsam bist? Und dann habe ich gedacht, Thema Gehorsam war ich schon als Kind nicht gerne. Und dann habe ich gesagt, 3 Stück. Und Gott hat die Fliese wieder beantwortet. Und ja, und ich war dann gehorsam. Und wisst ihr, wenn wir, da komme ich nachher zu. Also so ist für mich ein Ort der Gnade, wo ich sein darf, wo ich diskutieren darf. Und so ist Gott. Ich darf mit ihm reden, diskutieren, im Gespräch sein. Und mir begegnet Wohlwollen in allem. Gott ist nicht genervt von mir. Und Gott lässt mich ausprobieren. Er gibt mir zweite Chancen. Und an diesem Tisch werde ich aber auch beschenkt. Und das habe ich auch immer wieder in Gemeinde erlebt. Und hier vorne machen ja drei mit uns Musik. Und mit denen waren wir ein paar Jahre auf Jugendfreizeit. Umso mehr berührt es natürlich unser Herz. Vielen Dank, dass ihr heute hier mit uns uns ins Gebet führt. Und wir hatten eine Freizeit und die hatte so ein Musical-Motto und wir hatten immer so Motto-Tage. Und als wir so zusammensaßen und überlegt haben, was Programmpunkte wir machen, habe ich gesagt, boah, lasst uns doch so einen Musical-Motto-Tag machen. Und ich weiß noch, wie mich alle angeguckt haben und gesagt haben, okay, können wir uns gar nichts drunter vorstellen. Okay, aber wenn du das machen willst, darfst du das machen. Aber sie waren schon eher skeptisch und die mit mir im Team dann waren, um das vorzubereiten, die haben bei meinen Ideen auch haben gesagt, das funktioniert nicht. Und was mir dann aber begegnet ist, war so ein Wohlwollen. Hey, aber wir stehen dazu und wir probieren das aus und wenn es schief geht, geht es schief, aber wir lassen uns drauf ein. Und das ist für mich so der Ort der Gnade, ne? Wo wir Dinge ausprobieren dürfen, wo wir zueinander stehen, wo wir Dinge machen dürfen. Und wenn sie schief gehen und nicht so gut klappen, dann ist das so. Das Schöne war, dass dieser Tag gut geklappt hat und wir reich beschenkt worden sind und wir Jugendliche erleben durften, die sich ausprobiert haben und die sich mit ihren Gaben eingebracht haben, wo ich so gedacht habe, das ist Ort der Gnade. Wir dürfen uns einbringen.
Ja, also Ort der Gnade als Ort der Hausgenossinnen und Genossen, wo du sein darfst. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der mir wichtig geworden ist über die 10 Jahre. Ort der Bedeutung. Ein Ort der Gnade ist der Ort, wo du Bedeutung hast. Und was hat mich eigentlich motiviert, 10 Jahre aufzustehen und Pastor zu sein? Das kann ich eigentlich ganz einfach sagen. Das ist dieses Gefühl, egal wer hier reinkommt, egal wer irgendwie zu unserer Gemeinde kommt oder wen man irgendwie trifft, ich weiß immer, dieser Mensch hat Bedeutung. Ob der das von sich selbst denkt oder nicht, egal. Gott sieht eine große Bedeutung in jedem Menschen. Für sich selbst, für die Menschen neben sich oder auch für das, was Gott durch einen Menschen in diese Welt hineinsprechen will. Nicht alles, was er sagen will, aber vielleicht ein Wort oder ein Aspekt ganz besonders betont. Und das gab nicht einen Menschen, dem ich hier begegnet bin in 10 Jahren, wo ich gedacht hätte, nee, der hat keine Bedeutung. Der wird es nie in die Stammelf hier schaffen von der Gemeinde. Also der ist nicht leistungsstark genug. Und ich muss das ja mal so sagen, wenn ich Pastor geworden wäre, früher dachte ich mal so Lehrer oder so, aber darüber bin ich lange weg. Wenn ich jetzt nochmal so überlegen würde, was ich werden würde, es wäre Trainer. Also ich habe schon immer mal gedacht, stell dir vor, die rufen mal an und fragen, willst du nicht mal hier noch Trainer machen, da wird jemand gesucht und so. Und also einmal gab es eine Sommerfreizeit, da haben wir dann das Wunder von Bern gespielt und ich durfte Sepp Herberger machen. Das war eigentlich so mit ein ganz großes Highlight und ich glaube, ich habe den auch gut gemacht, so, der hatte so Pomade im Haar und so, das ist eigentlich ganz einfach, so einen alten Kamm. Ja, super, also das lief. Aber würde ich wirklich Trainer werden wollen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gemeinde und Fußball. Und der ist, das muss leistungsmäßig eintaxiert werden beim Fußball. Als Trainer musst du gucken, wer bringt dir was für die Mannschaft. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Leuten, die bringen dir nichts. Die sind besser aufgehoben, vielleicht ein paar Klassen tiefer. Und das ist bei Gemeinde nicht so. Egal wer hier ankommt, Gott sieht eine Bedeutung in dir. Und es ist unsere Aufgabe, diese Bedeutung zu erspüren mit diesen Menschen. Und das finde ich großartig. Paulus drückt das mal so aus, diesem Bild vom Körper, vom Leib. Es ist wie bei unserem Körper. Es besteht aus vielen Körperteilen. die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Das fühle ich, das ist doch Gemeinde, dass jede und jeder einen Platz hat, wichtig ist und wir nicht darauf verzichten können. Ich finde, ich muss sagen, ich habe das auch erlebt in diesen 10 Jahren. Ich muss zum Beispiel daran denken, wir hatten mal so eine Gemeindeversammlung, das war noch in der Lukaskirche, da war die Frage, sollen wir hier in die Petruskirche? Und die schlauen Köpfe dieser Gemeinde hatten alles ausgerechnet, alles durchgeguckt und aber es gab so ein bisschen so ein Hin und Her. Und dann stand eine alte, schon ein bisschen klapprige Frau auf und sagte, ungefähr, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, sie sagte sowas wie, damals mussten wir aus der Petruskirche ausziehen in diesen Bunker, also diesen Betonbau der Lukaskirche. Wir haben geweint, aber irgendwann haben wir verstanden, dass Gott auch zu uns in diesem Gebäude sprechen kann. Gott ist nicht abhängig von dem Gebäude. Und wenn Gott uns jetzt diese Petruskirche wieder gibt, wissen wir doch eins, er wird hier auch zu uns sprechen. Bums, diese alte Frau setzte sich wieder. Frau Kiewitz war das. Die hat auch noch am ersten Einweihungsgottesdienst hier ein Gebet gesprochen, fand ich super. Leider ist sie dann kurz danach gestorben. Eine schwache alte Frau hat eine große Bedeutung für unsere Gemeinde gehabt. Nicht ihre körperliche Kraft, aber das, was sie gesehen hat, was in ihr gewachsen war, das hatte Bedeutung für uns alle. Ich habe 2 ganz, ganz schwierige Situationen in dieser Gemeinde gehabt, wo ich gedacht habe, das ist irre, da komme ich nicht durch, das schaffe ich gar nicht. In beiden Situationen waren körperlich ganz schwache Menschen, die zu mir gekommen sind, wie Zufall sozusagen, kurz davor und mir ein Wort der Ermutigung gegeben haben. Und ich hätte es von starken Menschen vielleicht erwartet, aber die Schwächsten haben mir die Kraft gegeben für den schwierigsten Moment. Sepp Herberger hätte sagen müssen, reicht nicht für die Stammelf. Die werden gar nicht überhaupt zum Training noch irgendwie mitgenommen worden. Aber Jesus ist anders und Gottes Reich ist es anders. Jede und jeder, egal wie stark oder schwach, hat seine Bedeutung. Und ich meine, ist das ein Arbeitgeber? Ist das ein Job, wo du sagen kannst, ich muss nicht aussuchen, wer hier eine Bedeutung hat, sondern zu sagen, jeder hat eine Bedeutung, lass sie uns finden und lass dich drauf ein. Gott wird dich benutzen und du wirst es sehen, dass du Teil einer Bedeutung bist. Über die Jahre ist mir auch ordentlich wichtig geworden, also wir haben ja viele Menschen, die geflüchtet sind hierher. Einige haben auch den Weg in unsere Gemeinde gefunden. Wäre normalerweise ja nie so passiert. Ich empfinde es uns ein bisschen vollständiger dadurch. Ich empfinde es, dass wir hier keine Monokultur haben, sondern immer wieder hat Gott aufgebrochen. So unsere, vielleicht so den Mainstream, der so ein Milieu sozusagen in unserer Gemeinde ist. Gott hat dazugefügt. Und ich finde, das hat Bedeutung. Das ist wichtig. Das gibt uns etwas, was wir uns selbst so nicht geben können, die Sichtweise nämlich von anderen. Auch Menschen mit homosexueller Neigung zum Beispiel, oder die einfach homosexuell sind. Das hat mich, muss ich jetzt einfach mal so sagen, am Anfang, als ich hier angefangen bin, habe ich gedacht, oh, das ist ein Problem und Konversionstherapie und so. Wäre schon gut, wenn die am Ende, nachdem sie hier in der Gemeinde sind, anders sind. Muss ich sagen, sehe ich mittlerweile total anders, weil es ist ein großes Thema, kann man groß drüber streiten. Ich glaube, dass diese Menschen so wichtig sind für uns, dass sie hier ihren Platz haben müssen, weil sie eine Bedeutung für unsere Gemeinde auch haben. Und dass wir erst dann zusammengehören oder erst dann groß sind oder erst dann viel sind, wenn jede und jeder hier seinen Platz hat. Tida, ein Ort der Gnade, ein Ort der Bedeutung. Jetzt hast du noch einen dritten Punkt.
Im Ort der Gnade oder beim Ort der Gnade oder am Ort der Gnade, wir haben lange diskutiert, was sagt man denn in Deutsch? Richtig, wir wissen es nicht, finde ich Zuflucht. Es ist ein Zufluchtsort. Kennt ihr das auch, dass Leben manchmal wirklich herausfordernd ist? Da läuft viele Jahre alles rund und gut und dann kommt plötzlich eine Herausforderung nach der anderen. Und wenn ihr das nicht persönlich kennt, dann habt ihr es vielleicht in den letzten Jahren durch Corona, durch den Ukraine-Krieg und durch die Hungersteine, die jetzt im Rhein sichtbar sind, rein äußerlich mitbekommen, dass es Herausforderungen gibt. Und kennt ihr das auch, dass man manchmal in manchen Herausforderungen gefühlt ziemlich einsam ist und man so merkt, Menschen, die können mich gerade gar nicht richtig trösten. Die wollen mich ermutigen, aber es erreicht meine Seele nicht. Und man hat so das Gefühl, man wandert allein durch die Wüste. Bei mir war das in den letzten Jahren immer mal wieder, in den letzten 4, aber vor Ostern fing wieder so eine Zeit an, wo ich gedacht habe, boah, zu viele Herausforderungen gerade für mich. Und mir ist da ein Vers wichtig geworden: Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist, unter seinen ewigen Armen. Oder Hoffnung für alle übersetzt: Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist. Und was mich so berührt hat, war dieses: Ich finde Zuflucht bei dem Gott, der von alters her ist. Das ist so dieser ewige Gott, der ist alt, der kennt alles. Dem ist noch nie was nicht begegnet. Er kennt alles, was es irgendwann schon mal gab. Und er kennt uns Menschen mit all unseren Abgründen, mit all unseren Zweifeln, mit unserer Wut, mit unserem Schmerz. Eben all das, was wir nicht gerne nach außen zeigen. Wo wir lieber sagen, wie geht's? Ach gut. Und er kennt aber all das, was in uns drin ist. Und er kennt all das, was wir manchmal nicht mal unserem besten Freund, unserer besten Freundin zeigen oder unserem Ehepartner, unserer Ehepartnerin. Und weil er es kennt, darf er es doch auch sehen. Darf ich zu ihm kommen und darf ehrlich sein. Und alles hat seinen Platz unter seinen ewigen Armen. Weil die sind einfach ewig und groß und er kann alles aushalten. Und wisst ihr, wenn man so gehorsam ist, heißt es nicht, dass danach plötzlich alles gut ist. Habe ich ja so gedacht irgendwie. Jetzt bin ich schon mal gehorsam und sage, okay, du hast ja deutlich gesprochen und ich gehe nach Neumünster. Und ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Tagen gesagt habe, zu meinen zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben, meinem Mann und Gott. Gott ist ja kein Mensch, aber wichtig für mich. Ey, was ist das denn hier? Wieso soll ich gehorsam sein? Ich habe schon so viel Tränen geweint und ich will hier gar nicht sein und ich finde hier alles blöd. Und wenn ich meine Tochter von der Schule abhole und an dieser Schule sitze, laufen mir jeden Tag die Tränen über die Augen und ich denke, was haben wir ihr eigentlich angetan und wie soll das gut werden? Und ein Lied drückt es so aus, dass ich in der Zeit entdeckt habe: Du drehst dich im Kreis, du weißt nicht, wohin der Weg führt, den du gehst. Und ganz gleich, welchen du wählst, es sieht dunkel für deine müde Seele aus. Ein Labyrinth an deinen Gedanken, kein Ausweg ist in Sicht, kein Mensch, der dich versteht und die Last mit dir trägt. Zuflucht ist bei dem alten Gott. Er ruft dich heraus aus deiner Not, unter den ewigen Armen des großen und heiligen Schöpfers. Ja, da ist Zuflucht bei deinem alten Gott. Wir haben einen Gott, der seine Arme ausbreitet und sagt, bei mir ist Zuflucht. Und wisst ihr, auch wenn ich Gott gerade nicht verstehe, auch wenn ich denke, hallo, dann könnte es jetzt wenigstens mal gut laufen und glatt laufen, nicht so anstrengend sein und nicht so chaotisch und nicht so schwere Kommunikation, die nicht funktioniert, ist er doch meine Zuflucht, weil wo sollte ich sonst hingehen? Weil ich weiß, wenn er gehorsam will, es wird gut werden. Und in 5 Jahren kann ich euch vielleicht erzählen, wieso es gut war. Im Moment kann ich es noch nicht. Und ich habe gemerkt, dass meine Seele dann, also es ist wichtig dann zu entdecken, wie kriege ich denn eine Berührung mit diesem alten Gott. Und da ist es wichtig zu entdecken, okay, was ist mein Weg, mit diesem Gott in Berührung zu kommen. Ich weiß nicht, was euer Weg ist, den müsst ihr selbst entdecken. Ich habe gemerkt, mein Weg ist dann echt Lobpreis. Und ich habe viele Jahre, also ich liebe es einfach in Gemeinschaft zu singen und habe immer gedacht, ja, Lobpreis ist eben, und das gab es halt nun mal nicht. Und dann habe ich wirklich jeden Tag mich mal eine halbe, mal eine Stunde, lege ich mich hin und mache meine Playlist an. Und ich habe ein Lied, das habe ich, glaube ich, in der Zeit manchmal eine Stunde hintereinander weg angehört, weil das kann man ja auf Wiederholung machen, ne? Damit es tief in mein Herz fällt. Und da finde ich Zuflucht und merke, wie meine Bedürfnisse kleiner werden und wie ich vor diesem Gott stehen kann und weiß, er macht es gut. Er wird es gut machen für mich, er wird es gut machen für meine Töchter, er wird es gut machen für uns. Und es ist eine Zeit des Wachsens und irgendwann werden auch wieder Blüten da sein. Weil er ist ein Gott, der meine Seele sieht, mein Herz kennt. Und er ist ein Gott, der mich versorgt mit dem, was ich brauche. Es gibt ein Lied, das heißt Jire, also Gott Jire. Und Jire heißt der Gott, der mich sieht und versorgt. Und ich denke nicht, es ist voll cool, Gott gehorsam zu sein. Und ich weiß keinen Sinn, aber ich weiß, dass ich am Ort der Gnade einen Gott habe, der mir mit Fürsorge begegnet, mit Liebe. Und mit Schönheit. Und Schönheit ist für mich total wichtig. Frauen, die meinen Ermutigkurs mitgemacht haben, die wissen das. Die kennen das von mir, dass Schönheit irgendwie mir total viel Kraft gibt. Und im Moment habe ich keine Schönheit um mich herum, nur Chaos. Aber ich weiß, bei Gott ist Schönheit. Und wenn ich bei ihm bin und mich unter seinen Armen berge, dann finde ich Schönheit mitten im Chaos. Und ich weiß, dass er auch wieder Schönheit und Anmut in mein Leben bringen wird. Und ich freue mich, dass ihr hier einen Ort habt, wo Schönheit ist, weil es tut der Seele gut. Und ich bin gespannt, wie ihr jetzt nach Corona diesen Ort der Schönheit weiter mit Leben füllt und wie Menschen hier Wohlwollen erleben und Fürsorge und Liebe und Großzügigkeit.
Ja, als letzten Gedanken, ein Ort der Gnade ist für mich ein Ort, wo ich wachsen und reifen kann. Auch da möchte ich mich wieder auf Paulus beziehen, mit dieses Bild mit dem Körper. Denn ein gesunder Körper, der wächst, der reift, das geht weiter. Und das ist möglich bei einem Ort der Gnade, weil dein Tun nicht das Entscheidende ist. Hier darfst du immer wieder wissen, du bist nicht nur das, was du tust. Das ist auch toll, was du machst und was du kannst und das ist wunderbar. Aber dein Sein, das, was du bist als Mensch, das ist geliebt. Das ist unter Gottes Gnade. Und dann steht nicht in Frage oder dein Tun ist nicht ein Entweder-Oder, ein Daumen hoch oder ein Daumen runter. Wird Gottes Gnade dir gelten oder nicht? Und das hängt nicht von deinem Tun an. Und deswegen, das haben wir auch in unserem Leitbild stehen, sind wir eine fehlerfreundliche Gemeinde. Versuchen das zu sein, auf jeden Fall. Denn wenn du weißt, du bist an sich schon mal dabei, dann hast du vielleicht auch Mut, Dinge zu tun, die Fehler beinhalten. Dann hast du auch Mut mit deiner vielleicht mittelmäßigen Begabung, auch eine Verantwortung zu übernehmen, die eben das abdeckt, was du kannst. Dann hast du Mut, trotzdem zu gehen, auch wenn du dich schwach fühlst. Weil am Ende, auch wenn es mal nicht klappt, diese Gnade wird nie von dir weichen, sagt Gott. Und ich finde, das hat mir ermöglicht, und ich sehe das an vielen, dass es hier ermöglicht, du kannst gehen, du kannst dich ausprobieren, du kannst in Verantwortung auch wagen, weil du am Ende weißt, Gottes Gnade, das wird nie von dir weichen. Deswegen habe ich auch gemerkt, ich kann eine Sommerfreizeit für Jugendliche leiten mit 100 Leuten und auf dem Weg nach Dänemark im Bus dann feststellen, oh Mann, das mit dieser Bettwäsche, ich habe mir dann da nochmal diese Station durchgelesen, das mit der Bettwäsche, die meinten nicht nur Laken mitbringen und so, der Bettbezug, sondern die meinten wohl auch das Kopfkissen und auch die Bettwäsche, also die Decke. Und da habe ich mir das so durchgelesen, habe dann nochmal angerufen und dann war klar, Nee, in dem Freizeitheim gibt es nichts. Einfach nur ein Bett. Okay, dann haben wir schnell telefoniert und alle haben gesagt, oh Lutz, du bist so ein komischer Organisator. Sie werfen es mir bis heute noch vor, sind alle froh, dass ich schon mal einen Fehler gemacht habe. Deswegen können sie jetzt auch. Die Freizeit wurde klasse. Gottes Gnade. Und wir dürfen da Fehler machen. Irgendwie haben wir das hingekriegt. Oder wenn ich so denke hier an Günther, sitzt hier vorne, ist heute gekommen, also scheint noch okay zu sein zwischen uns. Günther habe ich manchmal auch, glaube ich, richtig zur Weißglut auch gebracht. Konfirmation und ich sage dann so eine Stunde vorher, du mit dem Kollektor einsammeln, da haben wir so einen anderen Plan. Das können wir doch nochmal ändern, oder Günther? Das, glaube ich, fandst du nicht so lustig in dem Moment. Denn du hast ja immer einen Plan und du hast das weit geplant und ich habe irgendwann gemerkt, nee, es kommt nicht so gut an bei dir. Du magst es schon gerne, wenn man sich an Absprachen auch hält. Und, aber das ging so. Das war möglich. Da ist nichts zerbrochen. Da ist nichts kaputt gegangen. Also natürlich hat man erstmal so ein bisschen Warnung, Vorsicht voreinander. Man ist anders, das merkt man dann schon. Aber ein Ort der Gnade heißt eben auch wachsen. Wachsen, zu verstehen, oh, andere Leute brauchen das anders, als ich es brauche. Kann ich tun, weil es ist nicht existenziell. Davon hängt nicht am Ende alles ab. Auch in Konfrontation zu gehen. Auch mal nicht nur beliebt zu sein. Auch zu sagen, so geht's halt nicht oder da ist eine Grenze. Das ist etwas, was ich hier auch gelernt habe, weil Gnade ist über mir, auch wenn ich nicht der Beliebte bin. Auch wenn ich nicht der bin, der die guten Sachen nur sagen darf. Auch wenn du manchmal losgehst, und das bin ich oft, ich denke, was ist das hier für eine Riesenaufgabe? Ich bin ein mittelmäßiger Pastor, Lars ist ein mittelmäßiger Pastor, oder wenn wir den Kindergottesdienst angefangen haben und der Sonntag, und man fühlte sich echt nur so sehr mittelmäßig eigentlich, und dann trotzdem loszugehen und zu sagen, ist egal, wir tun es jetzt. Wir tun es jetzt. Unter dieser Gnade tun wir es. Und Gott wird dann das geben, was es braucht. Ein Ort der Gnade ist auch ein Ort des Wachsens, wo du dich geben darfst, ohne die Angst, dass du nicht genügst. So, und jetzt kommen wir zum praktischen Teil der Predigt und den wird meine Frau erläutern.
Amen, soweit erstmal.